Du bist ein Gott, der mich sieht. Seit fast 100 Jahren gibt es die Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen. Verschiedene evangelische und katholische Institutionen gehören dazu. Und sie suchen aus dem Neuen und dem Alten Testament Texte aus, in einer sinnvollen Reihenfolge, in der man dann kontinuierlich Bibel lesen kann. Wenn man diesem Textplan folgt, dann wird man in 4 Jahren durch das ganze Neue Testament geführt und in 8 Jahren durch die wesentlichen Texte des Alten Testaments. Das ist eine gute Hilfe und eine gute Grundlage im Glauben, wenn man Gottes Wort in seiner Weite, Tiefe und Fülle als Christ immer wieder neu verstehen und weiter durchdringen möchte. In der Zeit des Ersten Weltkriegs oder nach dem Ersten Weltkrieg, da begann man damit, mit diesen Bibelleseplänen. Immer mehr große christliche Organisationen schlossen sich dieser Idee an. Der CVJM, die Diakonissenhäuser, die Vereinigung evangelischer Freikirchen und nach dem Zweiten Weltkrieg auch das katholische Bibellesewerk oder Bibelwerk. Inzwischen sind es 24 Dachverbände, die dazugehören, in der Schweiz, in Österreich und in Deutschland. Das ist also eine deutschsprachige Sache. Aus dieser fortlaufenden Bibellese wird in jedem Jahr ein Vers ausgesucht, beziehungsweise man versucht, aus dieser Bibellese versucht man einen kernigen Satz herauszusuchen und dann legt man den als Jahreslosung fest. Auch für jeden Monat wird aus der Bibellese ein markanter Satz als Monatsspruch ausgewählt. Der begegnet euch vielleicht auch. Kernaussagen sind das, die Gottes Zusagen und seinen Anspruch für verschiedene Lebenssituationen dann zum Ausdruck bringen. Diese Bibelverse haben ziemlich viel, was sie erfüllen müssen. Sie sollen alte, junge, kranke, gesunde, arme, reiche Menschen ansprechen. Und die Jahreslosung soll auch ohne den Bibeltext, in dem er vorkommt, aus dem Kontext, aus dem er kommt, soll er verstanden werden können. Und er soll auch Menschen ansprechen oder faszinieren, die nichts mit Kirche zu tun haben. Vielleicht, wenn sie ihn auf einem Plakat sehen oder so. Er soll aber auch Menschen berühren, die ein Leben lang schon mit Gott und im Glauben gelebt haben. In Stuttgart arbeitete 1930 ein Pfarrer namens Otto Riedmüller. Er suchte die allererste Jahreslosung aus. Und da gab es dieses gründliche Auswahlverfahren zwar noch nicht, aber er hat sich trotzdem viele Gedanken dazu gemacht. Und damals nahm er als Jahreslosung aus Römer 1, Vers 16 den Vers, und da steht: Ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht. Was für ein Bekenntnis in so einer dunklen Zeit, als das Nazi-Regime immer mehr seine Wurzeln schlug. Und die Machtergreifung Hitlers war nicht mehr fern. Riedmüller wollte mit einer Jahreslosung den nationalsozialistischen Parolen ein Bibelwort entgegenstellen. Ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht. Otto Riedmüller gehörte zur Bekennenden Kirche. Das habt ihr vielleicht im Zusammenhang mit Dietrich Bonhoeffer schon mal gehört. Und diese bekennenden Kirche, die stellte sich sehr bewusst gegen das Nazi-Regime. Und ganz in unserer Nähe, in Wuppertal-Barmen, kam es damals dann auch zur Barmer Theologischen Erklärung. Der erste Satz dieses wichtigen Dokumentes handelt davon, dass Jesus Christus allein das Wort Gottes ist. Darum hätten Christen ihm allein und keinem anderen Menschen und keinen anderen Mächten ihrer Gegenwart zu vertrauen und zu gehorchen. Genauso wie es auch schon die Jahreslosung 1930 ausdrückt. Ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht. In den 30er Jahren hat man das übrigens dann so gemacht, dass man die Jahreslosung auf Plakate gedruckt hat, in einer Auslage, in einer Auflage von 500.000 Plakaten, und die wurden dann überall aufgehängt, an Litfaßsäulen und an allen anderen möglichen Orten, bis das Nazi-Regime es verbot. Jahreslosungen sind also oft schon besonders wichtige Worte gewesen für Christen. Und man kann sie als ein Motto für ein ganzes Jahr verstehen. Natürlich sind sie kein Horoskop. Ja, also genau wie die Tageslosung ja auch kein Horoskop ist, ist es aber trotzdem ein wichtiges Wort für deinen Tag. Die Tageslosungen, die werden tatsächlich aber gelost. Also sie werden gezogen, da wird nicht jedes Mal diskutiert. Aber die Verse, die für die Jahreslosung ausgesucht werden, die gehören zu den Berggipfeln der Heiligen Schrift. Die sind Leitverse für ein ganzes Jahr. Und deshalb ist es auch ganz gut, am Ende eines Jahres, wo wir heute eben sind, nochmal auf die Jahreslosung zurückzuschauen, die wir jetzt im vergangenen Jahr hatten. Wo ist sie uns begegnet? Wo hat sie uns ermutigt, herausgefordert? Ab morgen gibt es dann eine neue Jahreslosung für 2024. Aber heute wollen wir nochmal die Jahreslosung von dem Jahr 23 anschauen. Ich lese den Vers einmal vor. Er steht in 1. Mose 16, Vers 13. Du bist ein Gott, der mich sieht. Lasst es ruhig kurz auf euch wirken. Wer sagt eigentlich diesen Satz? Wir tauchen mal ein in die Geschichte, aus der dieser Satz stammt. 1. Mose, Kapitel 16. Sarai, Abrams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abram: Sieh, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abram gehorchte der Stimme Sarais. Da nahm Sarai, Abrams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abram, ihrem Mann, zur Frau, nachdem Abram 10 Jahre im Lande Kanaan gewohnt hatte. Und er ging zu Hagar, die ward schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering. Da sprach Sarai zu Abram: Das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich. Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben. Nun sie aber sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abram aber sprach zu Sarai: Siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt. Tu mit ihr, wie dir's gefällt. Da demütigte Sarai sie, so dass sie vor ihr floh. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Der sprach zu ihr: Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach: Ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihrer Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr: Siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend erhört. Er wird ein Mann wie ein Wildesel sein, seine Hand wider jedermann und jedermanns Hand wider ihn, und er wird sich all seinen Brüdern vor die Nase setzen. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete: Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach: Gewiss habe ich hier hinter dem Herr gesehen, der mich angesehen hat. Darum nannte man den Brunnen, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Und Hagar gebar Abram einen Sohn, und Abram nannte den Sohn, den ihm Hagar gebar, Ismael. Und Abram war 86 Jahre alt, als ihm Hagar den Ismael gebar. Die Erzählung gehört zur Abraham-Geschichte. Eine große Story voller Mut, voller Verzweiflung, voller Hoffnung und Enttäuschung. Eine Geschichte von Vertrauen und Misstrauen. Auch wenn Abraham einer der ganz großen Glaubensmenschen ist, ist es keine glatte Geschichte. Abraham ist der Vater seines Volkes Israel und sie werden noch 1000 Jahre später sagen: Wir sind Kinder Abrahams. Das wird ihre Identität ausmachen, das Besondere. Aber die Abraham-Geschichte, gibt es viele Seitenstränge. Und nicht alle lassen Abraham und Sarah gut aussehen. Und in der Episode, um die es hier geht, gibt es 3 Personen, Abraham, Sarah und Hagar. Alle 3 verhalten sich nicht gut. Und jeder macht den anderen auf seine Weise irgendwie unglücklich. Ehrlich gesagt ist das doch so irgendwie so eine typische Familiensituation. Auch wenn die Voraussetzungen vor 4000 Jahren in Israel natürlich andere waren als bei uns. Aber am Ende gibt es 3 Menschen, die jeder für sich verzweifelt sind und sich alleingelassen fühlen. Jeder hockt am Ende in seiner Bude und fühlt sich allein und unglücklich und verlassen. Bis Gott auf den Plan tritt. Aber ich will nichts vorwegnehmen. Die Geschichte aus dem ersten Buch Mose ist schnell erzählt. Abraham hatte 10 Jahre zuvor den Ruf Gottes gehört. Geh, Abraham, geh. Verlass dein Vaterland und deine Verwandtschaft. Geh in das Volk, das ich dir zeigen werde. Ich will dich zum Stammvater eines großen Volks machen und dich segnen. Abraham zieht dann also mit seiner Frau Sarah und seinem ganzen Besitz gen Süden, wo Gott ihn hinführt. Im Land Kanaan bekräftigt Gott seine Verheißung und Abraham schlägt seine Zelte auf. Doch bald darauf kommt es zu einer Hungersnot, die Abraham zwingt, nach Ägypten zu ziehen. Eine erste Missstimmung kommt in die Geschichte, als Abraham Sarah als seine Schwester ausgibt, weil er denkt, dass das taktisch klug ist. Der Pharao kommt dahinter und verweist die Familie aus dem Land. Familie Abraham lebt im Süden des Landes Kanaan, das Gott ihm versprochen hat. Es gibt familiären Stress mit dem Neffen Lot. Abraham tritt ihm gutes Land ab, aber er weiß sich von Gott gesegnet, denn der bekräftigt mehrmals, immer wieder seinen Zuspruch, sein Versprechen, was er ihm gegeben hat. Aus dir werde ich ein großes Volk machen. Abraham bespricht dieses Anliegen auch immer wieder mit Gott und bekommt ein paar Mal großartige Zusprüche von ihm. Das Problem: Sarah ist schon längst in der Menopause. Ihre biologische Uhr ist abgelaufen und sie hat immer noch kein Kind zur Welt gebracht. Es ist also faktisch unmöglich. Sie wird sich darüber klar, dass sie nicht mehr davon ausgehen kann, noch Kinder zu bekommen. Und so greift sie nach einer Lösung, die in dieser Zeit damals gar nicht so unüblich war, zur Leihmutterschaft. Sarah hat eine Sklavin, eine Leibeigene, Hagar. Sie wurde wahrscheinlich von der Familie von Abraham aus Ägypten mitgebracht. Da Hagar Sarah gehört, das ist eine Vorstellung, die uns ja sehr fremd ist, aber das war eben so, kann sie ihre Sklavin Abraham zur Verfügung stellen, der wird sie schwängern und das daraus entstandene Kind wird dann der versprochene Sohn. Für Menschen mit Ansehen und Vermögen wie Abraham war das durchaus üblich, Nebenfrauen zu haben. Weder Sarah noch Abraham haben damit ein Problem und auch nicht damit, dass Hagar aus einer anderen Kultur und Religion kommt, also gar nicht ihre Glaubensvorstellungen teilt. Sie wird auch nicht gefragt, denn als Sklavin hatte sie keinerlei Persönlichkeitsrechte. Auch Abraham spielt das Spiel mit. Er denkt weder darüber nach, was das für familiäre Probleme mit sich ziehen könnte, dieses ganze Konstrukt, noch denkt er darüber nach, dass die Verheißung Gottes ja wirklich wahr werden könnte. Und die waren ja wirklich überdeutlich. Er tut, was Sarah sagt. Aber als die ägyptische Sklavin Hagar schwanger wird, wird sie aufmüpfig gegen ihre Herrin, verachtet sie, lässt sie deutlich spüren, dass ihr vergönnt ist, was Sarah bisher nicht konnte. Sie wird das Kind der Verheißung Gottes gebären. Damit hatte Sarah nicht gerechnet. Die Aufmüpfigkeit und Verachtung, die ihr von Hagar entgegenkommt, kann und will Sarah nicht hinnehmen. Zunächst schiebt sie Abraham die Schuld in die Schuhe. Der gibt ihr freie Hand und so dreht sie den Spieß um und demütigt ihre Sklavin Hagar. Ob das psychische oder physische Gewalt war, das wissen wir nicht. Die Lage wird aber für Hagar so unerträglich, dass sie es nicht mehr aushält. Verzweifelt flieht sie vor Sarah in die Wüste. Lauter Verlierer also. Die Beziehungen sind hin, eine Lösung ist nicht in Sicht. Und Gott scheint im Leben von Familie Abraham gerade gar nicht vorzukommen. Am schlechtesten geht es aber Hagar. Sie hat jetzt nichts mehr, kein Zuhause, keine Würde. Sie kann nicht mehr und sie flieht ins Ungewisse, ins volle Risiko. Als schwangere Frau in die Wüste zu fliehen oder in der Wüste unterwegs zu sein, wäre heute auch keine gute Idee, aber damals noch viel weniger. Ob sie überhaupt eine Chance hätte, sich durchzuschlagen? Flirrende Hitze vor ihr. Ein Weg, der ihr unendlich weit erscheinen musste. Sie steht in einem weiten Raum und gleichzeitig mit dem Rücken zur Wand. Ihr Ziel wird wahrscheinlich Ägypten gewesen sein. So ist sie auf einer Handelsstraße unterwegs und macht Pause an einer Wasserquelle, einem Brunnen. Und dann wird sie gefunden vom Engel des Herrn. Da hat sie also jemand gesucht. Der Engel des Herrn taucht in den Abraham-Erzählungen immer wieder auf. taucht hier zum ersten Mal auf, aber danach immer wieder. Und der Engel des Herrn, diese Bezeichnung, das ist in vielen Stellen im Alten Testament gar nicht mit Gott selber, gar nicht von Gott selber zu unterscheiden. Immer wenn er auftaucht, dann spricht er die Menschen ganz persönlich an. So auch hier, er nennt Hagar ja beim Namen und er weiß sogar, wer sie ist. Er sagt, Hagar, Sklavin Sarais. Wo kommst du her? Wo gehst du hin? Und dann entspinnt sich ein ganz konkretes Gespräch zwischen dem Engel des Herrn und Hagar. Sie erklärt, dass sie geflohen ist. Der Engel befiehlt ihr, zurückzukehren zu ihrer Herrin und spricht ihr aber gleichzeitig großartige Dinge zu. Dass ein Segen auf ihr und ihrem Kind liegt. Und dass sie die Mutter vieler Nachkommen sein wird. Gott hat sogar einen Namen für das Kind, das sie zur Welt bringen wird. Ismael, das bedeutet, Gott hat gehört. So soll er heißen. Weil Gott ihre Not gesehen hat und den Schrei ihres Herzens gehört hat. Und auch über den Charakter und Lebensweg von Ismael erfährt man an der Stelle noch einiges. Wie wird sich die verzweifelte, schwangere Frau auf dieser gefährlichen Flucht denn gefühlt haben? Nach dem Gespräch mit dem Engel des Herrn. Vorher haben wir uns ja schon ein bisschen beschäftigt. Wie ist es jetzt danach? Sie spürt, Gott ist mir nahe gekommen. Der Text beschreibt es so. Weiter vor, warte. Und sie nannte den Herrn, der mit ihr geredet hatte, du bist ein Gott, der mich sieht. So ist es bei Luther. Denn sie sprach, gewiss habe ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Und in einer anderen Übersetzung, genau, in der neuen evangelistischen Übersetzung, Hebräisch kann man im Deutschen immer sehr unterschiedlich übersetzen, deshalb habe ich hier noch zwei weitere Übersetzungen. Da steht, da gab Hagar Jahwe, der mit ihr geredet hatte, den Namen Elroi. Sie sagte, du bist ein Gott, der nach mir sieht. Denn sie fügte hinzu, habe ich denn wirklich nach dem nachgeschaut, der mich angesehen hat? Oder bei Neues Leben, da nannte Hagar den Herrn, der zu ihr gesprochen hatte, Elroi. Denn sie sagte, ich habe den gesehen, der mich sieht. Hagar gibt Gott also einen Namen. Und einen Name, der kennzeichnet in der Antike noch viel mehr als jetzt, der kennzeichnet eine Person. Der sagt oft ganz viel Inhaltliches aus. Es ist nicht nur ein schöner, melodischer Klang, sondern es ist etwas, was ganz viel Inhalt mit sich trägt. Und mit diesen Gottesnamen, da ist das nicht anders. Wenn Hagar Gott hier einen Namen gibt, dann beschreibt sie ihn, wie sie ihn erlebt hat. Sie beschreibt ihn mit dem Namen, wie sie ihn erlebt hat. Gott bekommt von Hagar den Namen Elroi. So heißt er jetzt für sie. Und dieser Kernsatz, der unsere Jahreslosung ist, du bist ein Gott, der mich sieht, der ist im Hebräischen, besteht er nur aus drei Worten. Drei Worte. Du, Gott und sehend mich. Also in diesem sehend ist auch noch das mich mit eingebunden. Erstmal ist es überhaupt ungewöhnlich, ich steige ein bisschen ins Hebräische ein, aber ihr werdet mitkommen. Erstmal ist es ungewöhnlich, dass hier überhaupt das Wort du vorkommt, dieses Personalpronomen. Denn das braucht man überhaupt nicht im Hebräischen. Das ist meistens, oder es ist eigentlich immer, in dem Verb schon mit drin. Also wenn man ein Verb konjugiert, dann ist da schon das Personalpronomen mit drin. Aber Hagar nimmt auch noch du mit rein. Und das betont, was man tatsächlich zu Gott sagen kann. Man darf ihn ganz persönlich ansprechen. Man darf du sagen. Nicht im Sinne von, ob man lieber sie sagt, sondern im Sinne von, ich spreche dich direkt an und nicht irgendein Konstrukt, wo ich gar nicht weiß, wo ich meine Stimme hinrichten soll. Du Gott, du hast mich gefunden. Du hast mich gesucht und gefunden. Du hast mich mit Namen angesprochen und kennst meine ganz vertrackte Geschichte. Du wendest dich mir tatsächlich zu. Das zweite Wort im Hebräischen hier ist El. Ein allgemeines Wort über Gott. Das war die Bezeichnung, die Hagar für einen Gott kannte. Und das dritte Wort, du siehst mich oder sehend mich, wenn man es jetzt gar nicht korrekt ins Deutsche überträgt, Da ist diese Sinneswahrnehmung Sehen mit drin. Aber es ist viel mehr als das, was wir mit unseren Augen tun. Dieses Wort, was hier verwendet wird, das bedeutet noch viel mehr. Das heißt sowas wie empfinden, erkennen, spüren, erleben. Eine eher übertragene Bedeutung von Sehen. Der Vers 13 geht noch weiter. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr geredet hatte. Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach, gewiss habe ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Worauf ich jetzt eingehen möchte, ist der Anfang. Denn sie sprach, gewiss. Das ist einfach ein bisschen nüchtern, denn sie sprach. Und deshalb ist es gut, dass Luther in der Übersetzung, die ich euch gerade vorgelesen habe, das Wort gewiss mit einem Ausrufezeichen eingefügt hat. Das ist so was Empathisches, so jubelnd, fast schon begeistert oder eigentlich begeistert. Das gibt's doch gar nicht. Unglaublich. Gewiss. Das ist mir passiert. Ich konnte den mich Ansehenden erkennen, spüren, erleben. Ihr kennt vielleicht die Volksbibel. Die übersetzt manchmal etwas wild. An dieser Stelle finde ich die Übersetzung sehr passend. Hier steht, Hagar war echt baff, dass Gott selbst mit ihr redete. Sie spricht ihn direkt an. Genial, du bist Gott und trotzdem nimmst du mich ernst. Es gibt ein zweifaches Sehen. Hagar sieht, also erkennt und weiß sich gesehen. Gott hat Hagar gesehen und sie hat den gesehen. Also es ist immer so ein Hin und Her. Sie hat den Gott erkannt, der sie wahrgenommen hat und der sie verstanden hat. Hagar versteht, dass sie überhaupt gesehen wird und das muss für sie als Sklavin, als Person, die leibeigen war, ohne Persönlichkeitsrechte, total abgefahren gewesen sein. Außerdem kommt noch dazu, dass sie Gott gar nicht gesucht hat und er hat sie trotzdem gefunden. Ist das nicht eine Sehnsucht von uns allen? Wahrgenommen werden, ernst genommen werden? Wenn wir von anderen nicht ernst genommen werden oder wahrgenommen werden, dann dürfen wir wissen, dass Gott uns sieht. Gott sieht uns. Er sieht dich. Er nimmt dich wahr. Und er gibt uns Ansehen. Ein Ansehen, das nicht aufgrund dessen gilt, was wir leisten, sondern einfach nur aufgrund dessen, dass wir von ihm geliebt sind. Und das Wunderbare ist, dass dieses Sehen nicht bei uns beginnt, dass wir unsere Augen öffnen müssen, damit Gott seine Aufmerksamkeit auf uns richtet. Nein, es fängt bei ihm an. Er hat uns zuerst gesehen. Und dieses Prinzip, das finden wir noch an anderen Stellen in der Bibel. Beispielsweise in 1. Korinther 13. Dort steht, jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Jetzt verstehe ich es ein bisschen und dann werde ich es immer mehr verstehen, aber da gibt es jemanden, der versteht mich von Anfang an, durch und durch. Bei der Liebe ist es genauso. Wir können lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. So lesen wir es in 1. Johannes 4, Vers 19. Die Liebe zu Gott fängt nicht bei uns an. Wir sind nicht die Quelle davon, sondern Gott ist der Ursprung dieser Liebe. Und aufgrund dessen dürfen wir ihn lieben und andere. Ich finde, das ist sehr tröstlich für all die Situationen, in denen es uns ähnlich geht wie der Familie von Abraham. Alles ist vertrackt. Keiner ist da mehr, der dem anderen trauen könnte. Niemand fühlt sich gesehen, niemand fühlt sich verstanden und alle sind irgendwie unglücklich zurückgeblieben. Gott kann in diese Situationen kommen. Er kann uns sehen und neues Ansehen verleihen, weil er uns zuerst geliebt und gesehen hat. Lade ihn ein, dich zu finden und neu zu füllen. Mach es zu deinem Gebet. Du bist ein Gott, der mich sieht. So nenne ich dich, mein Gott. El Roy, Gott, der mich liebt. Gott, der mich versteht, mir Ansehen und Anerkennung gibt. Da wird diese Geschichte, diese alte Geschichte irgendwie schnell persönlich, finde ich. Wie ist das mit dieser Jahreslosung 2023? Spricht die auch in unsere Zeit, in unseren Zeitgeist? Was heißt dieses Wort für uns heute? Ich glaube, dass sie ganz viel bedeutet. Und nicht nur jetzt in Familiensituationen, auf die ich jetzt ja schon 2-3 Mal eingegangen bin, sondern auch darüber hinaus. Mir fällt zum Beispiel auf, dass wenn Menschen auf sozialen Medien unterwegs sind, und damit meine ich auch, wenn man einen WhatsApp-Status hat oder einen anderen Messenger, wo man dann Fotos reinpostet. Das machen Menschen ja total gerne und dann sieht man da von Urlaubsorten, man sieht vielleicht Porträts, vielleicht hat jemand ein Fotoshooting gemacht und man sieht da sogar ein ganz glückliches Bild von irgendeinem Familienmitglied. Manche posten da auch Fotos von ihren Kindern oder von sich selber und dann sieht man ausgefallene Hobbys oder tolle Besitze, was auch immer. Tollen Besitz, gibt es kein Plural. aber ich frage mich, ohne das verurteilen zu wollen, das kann jeder so selber entscheiden, wie er das möchte, aber der Grund dahinter, der interessiert mich. Warum posten wir das? Warum wollen wir, dass man das sieht? Ist es vielleicht so, dass wenn ich das nicht poste, dass andere denken, oh, die ist irgendwie weg und dass ich dann vergessen werde? Vielleicht. Ist ja auch cool, wenn andere sagen, boah, dein Urlaub, der sah mal wieder fantastisch aus, was du dir da immer leisten kannst. Also, boah, du hast Ideen, was hast du denn da schon wieder gebastelt, gebaut? Das Gedicht, das hast du geschrieben, boah, Hammer. Das Porträt von dir da neulich, das war wirklich schick. Ihr seht so glücklich aus als Paar, also dieses Foto. Wow. Ich glaube, dass das ganz viel für uns bedeutet, wenn andere Menschen dann darauf eingehen. Und es gibt ja nicht nur diesen WhatsApp-Messenger, sondern es gibt ja auch ganz andere Plattformen. Ich weiß aber nicht, wie viele von euch da unterwegs sind, aber zum Beispiel auf Instagram oder auf Facebook, da posten Menschen jeden Tag ganz viele Dinge über sich und ihr Leben. Und ich frage mich dann manchmal, was das vermittelt. Sollen wir daher unseren Wert bekommen? Sollen wir daher unseren Wert auch so aufbauen? Ich finde, das ist ein totaler Stress, den wir uns da aussetzen. Das Wort, du bist ein Gott, der mich sieht, der lädt mich ein, einen Schritt zurückzutreten und die Einladung anzunehmen, dass Gott mich geschaffen hat. Das bedeutet, dass ich kein Foto posten muss, auch wenn ich das natürlich manchmal mache, aber ich muss kein Foto posten, damit Gott auf mich aufmerksam wird. Vor ihm muss ich nicht performen. Ihn muss ich nicht mal rufen, damit er mich ansieht. Denn er kommt mir zuvor. Und diese Feststellung finde ich unglaublich tröstlich. Denn wie oft fehlt uns diese Kraft zu beschreiben, was in unserem Inneren passiert. Es geht mir manchmal sogar mit Ben so, mit meinem Mann, dass mir manchmal die Kraft fehlt, mein Inneres zu beschreiben, obwohl das so tröstlich wäre, jetzt jemanden zu haben, mit dem ich darüber sprechen könnte. Und dann ist da Gott, der auf mich zukommt, zu mir kommt und schon weiß, wie es in mir aussieht. Natürlich ist der Dialog dann auch total tröstlich und hilfreich, aber er ist nicht derjenige, wo ich jetzt Kraft aufwenden muss, dass er auf mich zukommt und sich für mich interessiert. Ihm müssen wir nichts erklären und nichts vormachen. Es gibt noch einen zweiten Grund, warum diese Jahreslosung, glaube ich, in unserer Zeit sehr, sehr wichtig ist. Es gibt ja so eine Parole unserer Zeit, dass alles stimmig sein muss. Dass ich mich selber in mir, mit mir wohlfühlen muss. Meine innere Stimme soll mir sagen, du bist okay, du bist wertvoll, das tust du gut, du bist genug. Das hat ja auch positive Seiten, sich selbst annehmen, sich selbst lieben. Das ist natürlich wichtig und führt im besten Falle dazu, dass wir auch mit anderen Menschen barmherzig umgehen können. Aber das alleine trägt nicht. Nur mit Achtsamkeit und mit Sätzen wie dem eigenen Zauber vertrauen, auf das eigene Herz hören, das ist sehr fragil. Denn Streit und Sorgen und Unvorhergesehenes, das kann uns ganz schnell aus der Bahn werfen. Und dann kann das unsere innere Balance total schnell stören. Wie spricht, du bist ein Gott, der mich sieht jetzt in dieser Situation? Unser Wert und unser Ansehen wird uns von Gott gegeben, das alleine trägt. Selbst wenn du in deinem Leben Menschen hast, die dich unheimlich lieben und für die du alles tun würdest, sind wir doch innerhalb unserer menschlichen Fehlbarkeit begrenzt. Und das ist auch in Ordnung und das dürfen wir auch anerkennen. Wir sind Menschen und wir machen Fehler. Aber wir sind vor Gott so angenommen, dass daraus unglaublich viele Dinge entstehen können. Und seine Annahme ist nicht begrenzt für uns. Sein Blick auf uns, sein Ansehen für uns, es ist immer klar und echt und liebevoll und hingebungsvoll und treu. Ich komme zum Schluss und ich lade dich ein, dir den Vers noch einmal ins Herz sprechen zu lassen und mit Gott darüber kurz in ein paar Minuten der Stille ins Gespräch zu kommen, in welcher Situation du dieses Jahr erleben durftest, dass du von ihm gesehen bist. Wir bleiben einen Moment still. Jesus, wir danken dir, dass wir an Weihnachten feiern durften, dass du Mensch geworden bist und dass das für uns der ultimative Beweis dafür war und ist, dass du uns siehst, dass du uns wahrnimmst, ernst nimmst, dass du uns erkennst. Du hast die Herrlichkeit des Himmels verlassen und dich niedrig gemacht für uns. Du bist ein Gott, der uns sieht, jeden Einzelnen. Dafür möchten wir dir danken, Herr. Du weißt, wie unser Jahr war. Du weißt, was wir erlebt haben. Durch welche Täler wir gegangen sind. Auf welchen Gipfeln wir getanzt haben. Herr, vor dir müssen wir nichts vormachen und das ist so tröstlich. Wir danken dir für Gemeinschaft in unserem Leben mit Menschen, die in der gleichen Gewissheit leben und die uns darauf hinweisen können, wenn wir aus dem Blick verlieren, wer du bist und wer du für uns sein möchtest. Herr, wir danken dir, dass wir im Abendmahl spüren und schmecken dürfen, wie nah du uns gekommen bist. Und wie sehr dieser Satz, dass du ein Gott bist, der uns sieht, dieser Name, den Hagar dir gegeben hat, wie sehr der auch heute gilt. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr wende sich dir in Liebe zu und gebe dir Frieden. Amen. Ich wünsche euch einen schönen Abend, einen guten Rutsch und bis bald.